Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen zu Guerilla FM. Heute bei mir zu Gast Irina Slott. Hallo Irina.
Hallo.
So, wir haben die Folge 348. Und heute geht es um dein Spezialthema, beziehungsweise eine Ausprägung davon. Irina ist Coach für interkulturelle Kompetenz. Sie unterrichtet an Hochschulen und in Unternehmen und an ganz vielen Orten. Wir kennen uns schon viele Jahre. Und deine Besonderheit kommt daher, weil du selber, wenn man so will, in beiden Ländern aufgewachsen bist, also im Ausland und hier in Deutschland. Und damit natürlich einen besonderen Blick auf die deutsche Kultur und die fremde Kultur des jeweiligen Landes hast. Das ist auch sehr viel internationale Erfahrung. Und Irina, worüber reden wir denn heute?
Wir reden heute über die schönste Ausprägung oder das schönste Spielfeld von interkulturellen Kompetenz, nämlich Verhandlungen, internationale Verhandlungen. Wie gestalten sich Verhandlungen anders, wenn die Teilnehmer dieser Verhandlung aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Herkunftskulturen, aber auch Organisationskulturen kommen? Was macht die Verhandlung anders? Sprich, komplizierter. Und okay. Was machen wir daraus?
Ja, wir haben ja schon Folgen gemacht, ganz normal zu Verhandlungen. Und jetzt reden wir heute mal über internationale Verhandlungen. Na gut, was ist denn da verschieden? Was ist denn da anders als sonst?
Nun ja, die Menschen, die verhandeln, sie durch ihre andere Prägung bringen sie andere Denkmuster und auch Handelsmuster, die, sage ich mal, Verhandlungskniege, die ist ja in verschiedenen Ländern, hat sich angeglichen. Aber wenn es ums Angemachte geht, können da durch kleine Missverständnisse ganz große Konflikte entstehen. Und bei Verhandlung ist es besonders verheerend, weil die Verhandlung an sich schon ein Konfliktsetting ist. Wenn unterschiedliche Positionen nicht gäbe, gäbe es auch nicht zu verhandeln. Ja. Das heißt also, die Ausgangslage ist schon beladen mit einem Konflikt oder verschiedenen Positionen. Und wenn dazu noch kleine Missverständnisse kommen, können daraus große Konflikte entstehen und einfach schlechte Rahmen, um zu verhandeln, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen.
Mhm. Und wenn jetzt jemand weiß, er hat mit jemandem aus einem anderen Land zu verhandeln. Das gilt ja für jeden Menschen, mit dem du zu tun hast, erstmal dir Gedanken zu machen. Aber was ist jetzt nochmal besonders zu beachten? Hast du da so eine Art Hinweis zu sagen, okay, zuallererst musst du immer daran denken und daran denken und daran denken und daran denken? Also wie bereite ich mich denn nun so vor, dass ich viele von diesen Problemfeldern möglichst nicht erlebe?
Also das Wichtigste hast du schon genannt, also mit Wort, wie bereite ich mich vor? Also die Vorbereitung auf eine Verhandlung, das ist ein Schwachpunkt bei jeder Verhandlung in der Praxis, dass die Menschen zu wenig Zeit investieren in die Vorbereitung der Verhandlung. Sie konzentrieren sich auch bei Verhandlungstaktiken, auch bei Verhandlungsseminaren viel zu sehr auf die Taktik in der Verhandlung selbst. Mhm. Und die Vorbereitung, die ist für mich eigentlich der Schlüssel zum Erfolg jeder Verhandlung. Auch wenn Menschen aus total gleichen Ecken miteinander am Tisch sitzen. Gut, also erstmal kann man sich vorbereiten, indem man Also die Ausgangslage jeder Vorbereitung im internationalen Kontext ist einfach zu verstehen, es gibt nichts Selbstverständliches. Also was für eine Kultur total selbstverständlich ist, zum Beispiel pünktlich kommen, ist für andere Kultur nicht so selbstverständlich. Während für eine Kultur ist total selbstverständlich, am Beginn der Verhandlung Hand zu schütteln, ist für andere Kultur ist es überhaupt nicht selbstverständlich. Also das heißt, man muss sich wirklich auf gewisse Mustern einfach vorbereiten oder einfach sich wirklich 100-mal sagen, es ist nicht selbstverständlich, nichts persönlich nehmen, einfach versuchen von unerwarteten Muster zu abstrahieren oder auch zu denen vorzubereiten. Mein Lieblingsthema ist natürlich Kulturdimensionen. Kulturdimensionen, das sind die Aspekte einer Kultur, die sozusagen im Versteckten wirken und die sind ja gemessen. Ja, also man kann sagen...
Hast du mal ein Beispiel?
Natürlich, natürlich. Also man kann auf Kulturdimensionen von Edward Hall zum Beispiel gehen und das ist eben das leidige Thema Pünktlichkeit. Das ist sozusagen, was man sieht und spürt von allem, wenn der Partner einfach nicht kommt, 10 Minuten. Und dafür gibt es auch fachliche Bezeichnungen, das heißt monochrone versus polychrone Kulturen, das ist das, was sozusagen im Unterbewusstsein wirkt. Für monochrone Kulturen, zum Beispiel für die deutsche Kultur, gilt es eben, die Sachen nacheinander abzuarbeiten und Zeit spielt große Rolle als wesentlicher Bestandteil des Lebens, nicht nur ein Messinstrument im Leben. Und deswegen spät kommen von Verhandlungspartnern, es ist eine Katastrophe, man ist sofort auf der Palme, weil das wird als Respektlosigkeit betrachtet. Die andere Kultur wiederum, eine der polychronen Kulturen, das kann auch französische Kultur sein, afrikanische, türkische, russische, es gibt ganz viele, also die meisten Kulturen sind polychron als die deutsche. Dann ist ja die Verspätung, also überhaupt nichts Dramatisches, ja, in vielen Kulturen ist sogar die Etikette eben nicht zu früh zu kommen. So, das ist sozusagen das Banale. Dann gibt es andere Ausprägungen von dieser Kulturdimension. Also im Tiefen wirkt es eben in unseren Denkmustern, diese Monochron versus Polychron. Und auch die Gesprächführung ist verschieden in diesen Kulturen. Also diese nacheinander sprechen und sich nicht unterbrechen, das ist typisch für monochrone Kulturen. Und für polychrone Kulturen wiederum, dieses Nacheinander sprechen ist überhaupt nicht Kommunikation.
Das heißt, sondern, die reden durcheinander?
Das ist Formulierung aus Monochronkultur. Ja, vielen Dank. Also dieses Durcheinanderreden, das ist eigentliches Kommunizieren, weil man fährt ins Wort nicht, um einen zu ärgern, sondern um im Gespräch zu bleiben, um Themen aufzugreifen und so weiter. Ja, und das ist schon mal ganz, ganz störend oder ein Beispiel, was wirklich in jeder Verhandlung so vorkommt, wo einfach Störungen entstehen, die auch die Menschen so weit stören, dass sie auch von Inhalten ablenken. Im Übrigen gibt es nochmal Steigerung davon. Es gibt zum Beispiel monochrone Kultur, britische Kultur. Ich weiß nicht, ob du sie jetzt angesprochen fühlst. Also die Briten sprechen auch nacheinander, die Unterbrechung gibt es nicht, aber die Sequenzen sind kürzer. Mhm. Und vielleicht weißt du, kennst du das auch, also wenn eine Präsentation von, keine Ahnung, irgendein Projekt oder technischen Ideen von Deutschen vorgetragen wird, mit PowerPoint natürlich, dann irgendwo auf der 5. Folie wird dann britischer Gesprächspartner nervös und irgendwo ab 8. entweder schaltet er aus und wenn er weniger gut erzogen ist, also explodiert er in irgendeiner Weise. So, das heißt also auch bei Monochron gibt es da Unterschied. Und das ist dann auch die Frage für die Vorbereitung. Müssen wir jetzt wirklich 20 Folien vorbereiten? Müssen wir denn alle Argumente in ganz langen Monologen erklären, im Detail gehen oder uns mehr auf Diskussion konzentrieren? Oder müssen wir uns nicht mehr an Zwischenmenschliche konzentrieren? Und das gilt übrigens für jede Verhandlung. Das ist auch dein Thema, das weiß ich. Also reden ist wichtig in der Verhandlung, zuhören, das ist Erfolgsrezept.
Mhm. Und jetzt, wenn ich das so höre, denke ich, ach ja, dann, das kann ich ja vielleicht gar nicht. Also da geht schon los, Hände schütteln, vielleicht ja, vielleicht nein. Lange Monologpräsentation gegen kurze Diskussionen, ja, vielleicht auch noch großes Thema, Springen in den Themen, ja, also plötzlich zu Zahlungsbedingungen, wieder zurück zu den Spezifikationen, wieder vorne hin, was wir überhaupt machen, ob wir es überhaupt machen wollen, wieder, ja. Also
richtig, dieses, das ist auch typisch für polychrone Kulturen, ja.
Ja, also dieses, dieses andere, und ich weiß das von den Chinesen, dass auch die, wenn wir so mal sagen, die Verhandlung bei denen nicht endet. Das heißt, der Vertrag, der geschlossen wird, ist eigentlich nur ein Zwischenstand. Egal wie sie unterschrieben und wir denken, das ist dann genau so. Für die ist das nicht so. Die denken, ja, jetzt war das so, heute an diesem Tag. Und morgen, wenn ich eine andere Meinung habe, ändere ich meine Meinung. Während wir ja ein sehr starkes Beharren auf dem Vertragsgegenstand haben. Wir sagen dann, das haben wir so besprochen, das ist so verhandelt, das ist so abgeschlossen. Und wie kann denn jemand, der das jetzt hört und sagt, du großer Gott, ich weiß ja weder, ob ich mich da verbeugen darf, Hände schütteln oder wie auch immer, wie kann der sich denn jetzt vorbereiten, ohne, wenn er jetzt nicht selber lange oder viel in dem Land war oder vielleicht selbst da viel falsch macht, weil er es ja nicht besser weiß. Wie geht denn das jetzt am besten? Holt er sich jemanden, der die Sprache kann? Braucht der einen interkulturellen Verhandlungsbegleiter? Ja, das hört sich vielleicht komisch an, aber ich kann mir das schon vorstellen. Was ist denn deine Empfehlung jetzt für jemanden, der sagt, okay, ich will da besser werden? Muss der zu einem Workshop, wo er lernt, polychron zu diskutieren? Ja, also was ist deine Empfehlung? Wie kommt er da jetzt ran, da besser zu werden von dem, wo er heute steht?
Also internationale Verhandlungsbegleiter, das mache ich leidenschaftlich. Vielen Dank, dass du mir diesen Ball zuspielst. Natürlich, das ist sehr, sehr praktisch. Man kann sich natürlich vorbereiten, diese Vorbereitung auf Etikette zum Beispiel, also dieses berühmte bei Japaner Kerzchen mit beiden Händen zu überreichen. Das ist trivial, ja. Und die Menschen verharren zu sehr auf diesen sichtbaren Aspekten einer Kultur. Und ich sage, daran, dass man die Visitenkarte falsch überreicht, ist keine Verhandlung gescheitert. Die Verhandlung ist vielleicht gescheitert, wenn wir bei Japaner bleiben, dass sie dann plötzlich stumm werden, ja. Und die Deutschen wissen nicht, was zu tun, ja. Oder bei Amerikanern. Also ist es, man denkt, man hat sich vorbereitet auf diesen sichtbaren Geschichten, auf diese Etikette. Und dann ist man auch zu sehr erstarrt in dem, was ist, ja. Und natürlich, also dieses cool bleiben, ja, klingt natürlich jetzt ein bisschen idiotisch, ja, aber das ist wirklich was hilft. Was noch hilft im Sinne der Vorbereitung, und das ist auch sehr oft der Fehler, dass man sagt, oh mein Gott, ich habe noch nie mit Arabern verhandelt. Ich höre, dass es ganz, ganz furchtbar ist, ja. Oder oh mein Gott, ich habe noch nie mit Polen verhandelt, ja. Und die Idee ist ja, dass die Verhandlungen, die man woanders geführt hat, so zu reflektieren, dass man daraus lernt, auch in anderen Settings, zumindest sich selbst, also die Reflexion mit meinen eigenen Denkweisen, sich für unerwartete Situationen in Zukunft vorzubereiten. Mhm. Und zum Beispiel Kulturdimensionen, das hilft auch bei diesen, sag ich mal, Übersetzung von Denkmustern, von einer Kultur, wo ich schon einigermaßen Fuß gefasst habe, zur anderen Kultur, wo ich noch nicht sicher bin. Mhm. Beispiel. Also nehmen wir Kulturdimension von Gerd Hofstede, ist ein niederländischer Soziologe, lebt noch, auch ganz aktiv. Machtdistanz. Es ist eine der 6 Kulturdimensionen von Hofstede, 7 Klassiker. Und sie beschreibt und auch misst, das ist gemessen in Zahlen, inwiefern der weniger Mächtige, eine Gruppe, die Machtdifferenz akzeptiert oder sogar die erwartet.
Was heißt denn das konkret?
Das heißt, also das, also Beispiel ist ja auch, wie die Kinder zum Beispiel zu Eltern stehen. Ja, ist der Teammitglied, wie schaut er auf Teamchef? Ist natürlich auch politisch, ja, wie ein Mitglied der Gesellschaft. Wie viel Macht er will, das von oben ausgeübt wird, oder wie viel es akzeptiert. Und das Wichtigste ist ja dabei, dass Machtdistanz von unten nach oben gesehen kann negativ sein, wie in der deutschen Kultur oder österreichischen Kultur oder amerikanischen Kultur, britischen Kultur, aber kann auch positiv sein, wo Machtdistanz ist nichts Negatives, was zu vermeiden, zu vertuschen ist, sondern etwas Schönes, ist dann breite Schulter, Richtungsweisung und so weiter. Und das ist zum Beispiel, wo die andere Kulturen mit deutschen Geschäftspartnern in der Verhandlung auch wirklich zu kämpfen haben, dass sie es nicht erkennen können durch sichtbaren Settings, in sichtbaren Aspekten einer Situation, die können nicht erkennen, wer trifft hier eigentlich Entscheidung. Aus Sicht von Menschen aus Kulturen mit hoher Machtdistanz, und das sind ganz viele, russische, türkische, polnische, chinesische, japanische, indische, arabische Kulturen, für sie sieht das alles gleich aus. Alle tragen irgendwie gleiche Klamotten. Man kann sich nicht an besonders teure Uhr sozusagen festklammern und sagen, ah, da trifft Entscheidung. Alle haben Rede, sozusagen Freiheit. Alle haben mehr oder weniger Visitenkarten, ja, da kann man überhaupt nicht zuordnen. Und das macht sie eigentlich sehr, sehr unsicher in einer Verhandlung, weil aus deren Sicht Verhandlung ist ein Gespräch zwischen zwei Häuptlinge und der andere ist ja nur die Volksleute, im besten Falle eine Beratung unter verschlossenen Türen. Mhm. Und da ist man sozusagen im Vorteil oder... Also wenn man das einfach weiß, ja, man kann natürlich auch deren helfen und sagen, also das ist sozusagen Entscheidungstreffer. Den kann man sozusagen nochmal hervorheben. Oder man nutzt diesen Vorteil einfach schamlos aus und die nochmal dadurch für uns sicher, dass wirklich alle sozusagen Monologen, vielleicht etwas verkürzten Monologen reden, aber eben alle. Und jeder hat sozusagen, aber dieser Unterschied muss man einfach wahrnehmen. Dann gibt es etwas, genau, und das kann man, also wenn man es schon gelernt hat, zum Beispiel, wie man mit Türken verhandelt und tatsächlich also nur einer spricht, ja, in dem Moment ist man vielleicht gestört und sagt, ja, Mensch, das ist also wirklich, das ist so unangenehm, ja, dass nur einer sagt und anderem sozusagen, man muss einfach andersrum sehen, dass es eigentlich mein Vorteil ist, die sind verunsichert durch diesen Setting, wo alle gleich sind. Und diese Erfahrung kann man auch in Kulturen nutzen, die ganz andere sind, eigentlich als türkische, aber für diese Kulturdimension ähnlich ticken. Zum Beispiel russische Kultur. So. Oder etwas, was Deutsche in Verhandlungen sehr verunsichert oft, dass die andere Seite mit ganz, ganz vielen Teilnehmern kommt. Also mindestens Anzahl von Verhandlungsparteien, Verhandlungsteam ist 2. Weniger geht nicht. Natürlich, einer muss wenigstens Protokoll führen, Notizen führen. Dann ist auch besonders wichtig, internationale Verhandlungen auch einfach gucken. Einer spricht und dann muss einfach Reaktionen betrachten von ganzer Gruppe. Und das ist sehr oft, dass die gegenüberliegende Seite am Tisch, Verhandlungstisch, einfach viel, viel zahlreicher ist. Und da diese Enge und diese Masse von Menschen, die sozusagen dir gegenüber sitzen, das verunsichert sehr, sehr, sehr stark. Nur wenn man weiß, dass es ganz, ganz natürlich ist, dass die Menschen, die aus kollektiven Kulturen kommen, einfach mehr Teilnehmer schicken, ob das chinesische Kultur ist oder russische Kultur oder turkmenische Kultur. Ja, man muss einfach sich darauf vorbereiten. Zum Beispiel, und da kommen wir zu meinem Lieblingspunkt bei internationalen Verhandlungen, wenn ich nicht zu lange rede, was ich davor kritisiert habe, nämlich bei internationalen, interkulturellen Verhandlungen ist besonders wichtig, einen bestimmten Rahmen zu schaffen. Also, dass diese Konfliktsituation sich mit Rahmen, also Ort und Zeit, einfach komfortabler gestaltet. Wenn wir hier an diesem Thema sind, dass man sagen zwei, drei Mann kommt, selber, Mann-Frau kommt, als eben eher individualistisch geprägte Kultur und auf anderer Seite plötzlich 20 Menschen die gegenüber sitzen und diese Frontlinien, dass es wirklich sehr, sehr störend ist. Dann kann man eben diese vorbereiteten 20 Folien gar nicht mal loswerden. Dann setzt man sich lieber zum ovalen Tisch. oder runder Tisch, ovaler Tisch, ja. Also mit diesem, also die Fronten sind dann gelöst. Dann kann man auch mehr justieren, mit diesen Verhandlungsführung, mit diesen Rollen mehr justieren. Da kann man auch unbewusst die Menschen so zum Tisch bringen, dass sie sich auch nicht zu eng sitzen. Ja, es gibt Kulturen, die Enge brauchen, und es gibt Kulturen, die mehr Distanz, also einfach in Raum brauchen. Und das setzt sich sozusagen von allein, solche Sachen.
Und braucht man denn jetzt jemand, weil die gegenüberliegende Verhandlungsseite hat ja vielleicht nicht die gleichen Sprachfertigkeiten und so, brauche ich einen Übersetzer? Ja, wo finde ich den? Ja, wie geht das? Weil manchmal sieht man das ja in Filmen oder so, oder wenn man selber mal einen Übersetzer hatte, der andere sagt da ganz viel. Und dann sagt man, was hat er gesagt? Ja oder nee. Ja. Dann sagt man, kann ja nicht sein. Der hat ja, also ich meine, kein Land der Welt hat irgendwie 50 Worte für ein Nein oder Ja. Der hat ja irgendwas anderes gesagt. Also wie finde ich jetzt einen Übersetzer, der wirklich übersetzt? Ja?
Also wir denken bestimmt gemeinsam an den Film Lost in Translation.
Mhm. Ja, da war das
richtig,
ja.
Das hat also japanischer Regisseur da 3 Minuten irgendwas erzählt und die Übersetzerin sagt dem amerikanischen Schauspieler, drehen Sie bitte Ihren Kopf nach rechts, ja.
Und dann sagt er, das war alles, ja.
Richtig. Dafür gibt es übrigens auch eine Kulturdimension, ja, die eben mit diesem sprachlichen Phänomen, sag ich mal, das denn erklärt, also von Edward Hall, die Geschwindigkeit der Informationsübertragung heißt die auf Deutsch. Okay, also, mein allgemeine Empfehlung, also einfach aus Praxis heraus, empfehle ich, dass man Smalltalk, also die Aufwärmphase, die ist übrigens am besten nicht in Verhandlung selbst zu gestalten, sondern am Abendessen im Vorfeld, also am Vortag der Verhandlung, muss, also für meisten Kulturen gilt es, erstmal gemeinsam essen gehen. Ja. So, und aus deutscher Sicht ist vielleicht Zeitverlust, aber ich verkaufe das immer und ich überzeuge alle meine Kunden, das zu machen, weil es eine Zeitinvestition ist.
Absolut.
Investition, also in die
Beziehung.
In die Beziehung. Und sehr viele Kulturen sind beziehungsorientiert und sehr, sehr wenige sind wie Deutsche sachorientiert.
Transaktionsorientiert, ja.
Richtig, so. Das heißt also bei diesem Abendessen oder wenn man doch nicht so viel Zeit hat oder beim Smalltalk, bei diesem Zueinanderfinden, Aufwärmphase, empfehle ich, egal wie schlecht man Sprache spricht, beide Seiten Sprache sprechen, in eine Sprache erstmal zu kommunizieren. Also es kann beliebig schlechter Deutsch sein und beliebig schlechter Englisch, aber da ist es eher schädlich, also einen Dolmetscher einzuschalten, weil das muss einfach, das ist wie Tennisspiel, also die Bälle müssen einfach schneller laufen, da kommt auch sehr viel auf nonverbale Kommunikation. Ja. So, wenn es ins Angemachte geht, wenn es um Zahlen geht, um Fristen, um das, was dann später im Verhandlungsprotokoll steht oder im Vertrag, da empfehle ich einen Übersetzer. Und bei diesem Übersetzer darf man wirklich kein Geld sparen. Also es ist auch ganz, ganz wichtige Investition, dass der Übersetzer es nicht einfach wörtlich übersetzt oder irgendein Ingenieur, der sozusagen da mal 3 Jahre gelebt hat, irgendwie dann Inhalte vermeintlich rüberbringt. Das muss wirklich ein guter Dolmetscher sein, der auch diese Kultur überträgt. Ja. Also kultursensible Übersetzung
und
macht.
Und wo kriegt man den denn her?
Also
wenn ich müsste jetzt nach Russland, ja, da wäre es einfach frei, dich, ja, aber, oder nach, keine Ahnung, in die Türkei. So, jetzt spreche ich kein Türkisch. Jetzt kann ich mir da was zusammen radebrechen und der vielleicht auch und dann, alles gut. Und dann brauche ich vielleicht für diese wichtigen Verhandlungen, brauche ich jetzt einen Übersetzer. Genau. Also, gehe ich jetzt zur Außenhandelskammer und sage, habt ihr einen Übersetzer?
Außenhandelskammer ist ganz wichtig, aber das ist auch Teil der Vorbereitung. Wichtig ist, dass dieser Dolmetscher oder Übersetzer mit dir mitkommt. Es ist nicht so, dass man nach Moskau fliegt und da jemanden dann holt. Unter Umständen arbeitet er mit diesem Kunden schon zusammen und auch nicht ganz objektiv. Ja. Man muss auch diesen Menschen auch ein bisschen einweihen, worum es da geht. Und auf jeden Fall in sein Zuhause sozusagen suchen. Industrie- und Handelskammer, Empfehlungen, da ist sozusagen ganz, ganz wichtig. Was noch ganz wichtig ist, da geht es auch ein bisschen Richtung Sprache und auch Taktik.
Das heißt, du bringst ihn sozusagen mit. Also ich würde einen hier
mit
in Berlin suchen, der Türkisch und Deutsch kann, der die Kulturübertragung machen kann, dem ich genug Zeit gebe, zu verstehen, worum es überhaupt in dieser Verhandlung geht.
Dann nicht
und der sozusagen von mir bezahlt wird und auch keine Interessen hat dem türkischen Unternehmen oder was auch immer da.
Unter Umständen.
Ja,
unter Umständen.
Umständen. Man weiß ja nicht.
Wir wollen es nicht unterstellen.
Aber
ja, also Also auch einfach briefen, auch sozusagen auch ihm oder sie persönlich kennenlernen, mit Empfehlungen arbeiten und so weiter. So, was auch sehr wichtig ist in diesem Komplex, das trifft eigentlich alles, also Verhandlungsrahmen, Vorbereitung und Verhandlungstaktik an sich. Man sollte sich im Vorfeld darauf verständigen, in eigenem Team, inklusive Dolmetscher, in welcher Situation machen wir Time-out. Mhm. Also Time-out als Verhandlungsinstrument wird sehr, sehr unterschätzt, beziehungsweise gerade bei Deutschen gilt es sozusagen als Kapitulationserklärung und das ist dem nicht so. Also immer wenn da, man merkt, es gibt eine ganz unglückliche Dynamik im Gespräch. Oder man merkt, die andere Seite spricht die Sprache nicht. Oder man müsste einfach mit eigener Zentrale eine unerwartete Situation nochmal abstimmen. Man muss einfach sich verständigen, an welcher Stelle machen wir einen Breakout, wie kommunizieren wir diesen Breakout, mit irgendeinem Zeichen setzen. Und diesen Timeout, diesen Break, das ist auch ein, es geht ja nicht nur darum, eigene Position und eigene Gruppe zu harmonisieren. Es ist auch ein sehr wirksames, ich sage mal fast unfaires Machtinstrument, weil die andere Seite meist überrascht davon, also dieses Warten auf Zurückkehren, man sollte dann sagen, wir wollen uns für 15 Minuten zurückziehen, entschuldigen Sie, ja. Aber trotzdem, dieses Warten, diese 15 Minuten Warten, das ist wirklich unbewusst ein sehr starkes Unterdrucksetzen der anderen Partei. Das muss ich einfach so sagen. Man soll damit nicht, man muss bewusst werden, ja, wie es auf anderer Seite wirkt. Und man kann es wirklich, besonders bei internationalen Verhandlungen, besonders wenn sprachliche und andere Missverständnisse sein können, das einfach mal großzügig oder großzügiger als sonst doch mal nutzen.
Ich glaube, das hat viel mehr damit zu tun, mit der Einstellung unserer Kultur, der deutschen Kultur, eben keine Zeit zu verschwenden, das Versuch, immer alles effizient zu machen und nicht zu begreifen, dass andere Länder, andere Sitten, dass die andere Vorstellungen davon haben und dass es auch mehr Zeit braucht. Ich weiß das von den Japanern, die bauen erst die Beziehung zu einem Menschen auf, bevor sie überhaupt drüber nachdenken, mit dir zu verhandeln. Die wollen gar nicht verhandeln, wenn sie dich nicht als Menschen kennen. Das ist in sehr vielen Ländern so, dass da der Mensch erstmal wichtiger ist als die Sache. Und das ist bei uns ja ein bisschen anders oft. Und ich glaube, dass da ein Teil herkommt. Das, was mir so auffällt, wenn ich das so höre, ist, dass es ganz viele Aspekte gibt, die man durch Beobachten, wie so ein Anthropologe, der einfach mal die andere Seite so anguckt und sagt, oh, was machen die eigentlich, wie sind die, was tun die, was ist anders, und das nicht zu bewerten, sondern einfach nur anzugucken, ja, und zu sagen, ah ja, okay, die verbeugen sich so, oder natürlich sind das zum Teil Äußerlichkeiten, aber zu sagen, wo kommt das eigentlich her? Mir ist das aufgefallen bei meiner ersten Verhandlung, als die Mauer fiel, war ich in der noch zu der damaligen Zeit noch DDR mit Robotron in Verhandlung. Und da ist mir das erste Mal dieses Thema Machtdistanz bewusst geworden, als junger Mann, ist ja lange her. Wir kommen in diesen Verhandlungsraum, da sitzen die alle uns gegenüber und alle, bis auf der Verhandlungsführer,
Häuptling,
gucken dich nicht an, gucken alle auf den Tisch. Nur wenn sie angesprochen werden, heben die den Kopf und reden. Ich dachte, was ist das denn hier, ja? Also, ganz anders natürlich als bei uns, habe ich gedacht, ah ja, sehr interessant. Also war völlig klar, wie du sagst, wer hat da Sagen. Und nur wenn der gesagt hat, Herr Schmidt, dann hat Herr Schmidt den Kopf gehoben und habe gedacht, oh, das ist ungewöhnlich, weil bei uns ist das ja nicht so. Ja, der Ingenieur, der dabei ist, der guckt die ganze Zeit alle an und mischt sich vielleicht auch ein. Ne? Also genau, wie du es beschrieben hast. Und zu der damaligen Zeit waren die Leute, die wahrscheinlich vielleicht aus der russischen Prägung, ich kann das nicht sagen, also die sozusagen die Verhandlungskultur, die Gesprächskultur zwischen verschiedenen Unternehmen, in dem Fall Robotron, damals Hewlett-Packard als amerikanisches Unternehmen, vertreten dadurch mich, sehr unterschiedlich. Und man konnte sofort merken, wenn man achtsam war, wenn man darauf geachtet hat, dass die Leute eben ganz anders agieren. Ja, und heute, wo ich es höre, kann ich mir das vorstellen, ja, dass das mit Sicherheit, ohne dass ich es damals hätte so nennen können, dieses Thema war. Da war völlig klar, wer hat da das Sagen. Und alle anderen waren auch sozusagen so lange, die haben zwar zugehört und vielleicht auch Notizen gemacht, aber die haben nichts gesagt, nichts, bis sie das Wort erteilt bekommen haben und das hat man ihnen dann auch wieder weggenommen. Ne? Ja, gut, dann hat er wieder weitergemacht. Und das war so unterschiedlich zu unserer Art, wie sozusagen in den amerikanischen Unternehmen oder wenn man so will, auch in Westdeutschland zur damaligen Zeit einfach miteinander umgegangen ist, wurde und auch wird. Und ich glaube, dass das sicherlich auch vielleicht aus dieser russischen, also viele Leute, die ja erfolgreich waren in der DDR, waren ja dann in Russland studieren und da war eine sehr starke Verbindung zu Russland. Und ich glaube, dass das da viel damit zu tun hat, dass die, ja, diese, das hat, diese Hierarchie da so stark, oder vielleicht war es auch in Deutschland direkt nach dem Krieg oder vor dem Krieg, das war es ja auch so, dass dann, keine Ahnung, der Direktor hatte dann das Wort und dann, da, ich glaube, das hat sich erst verwandelt mit dem Einfluss der Nachkriegsgeneration und auch dieser Art von Gleichheit, dass man Menschen sozusagen als gleichwertig Teammitglieder und als Team sieht und so, das war ja früher auch nicht so. Ja.
Genau, also du sprichst jetzt Punkt an, sag ich mal, wie entstehen diese Kulturunterschiede, ja, also warum ist die DDR-Kultur anders gewesen als westdeutsche Kultur, welche Einflüsse gab es da? Ich muss dazu sagen, dass also einerseits diese 40 Jahre Einfluss, das ist natürlich nichts im Vergleich zu 1000 Jahren, ja, wo eine Kultur entsteht, und zweiter Punkt ist, so wie ich mit Kulturdimensionen arbeite, ich sage also ganz bewusst zu meinen Studenten, meinen Kunden, wie so eine Kultur entsteht. Darüber kann man philosophieren, aber erstens nicht in Verhandlung. Ja. Und zweitens, das ist so ein bisschen mühselig und auch mühsam und eigentlich ein bisschen gar nicht zielführend, ja, weil wie auch immer sie entstanden ist, spielt eigentlich keine Rolle. Wir müssen sehen, was machen wir daraus. Ja. Und da hast du auch noch davor einen sehr wichtigen Punkt genannt, und das gilt wirklich für alle kulturellen Settings, und das kann man tatsächlich immer wieder lernen, dieses Beobachten ohne zu bewerten. Also sehen, beobachten, ohne zu bewerten, beziehungsweise also diese Abstrahieren. Man spricht auch davon, also diese Verhandlung sagen als Film sehen, und ich bin eine neue von vielen Schauspielern. Das hilft ungemein, von diesem Automatismus sich wegzulösen und zu sagen, ach, die sind doch alle, also das ist wirklich sehr, sehr unangenehm, wie das sich da ausführt.
Ja, oder unzuverlässig.
Ja, dass man also diese Bewertung ausschaltet und sagt, es ist nicht so, dass es ein schlechter Mensch ist. Der ist einfach rein zufällig in anderem Land aufgewachsen als ich.
Genau. Und wäre ich da geboren worden, wäre ich genauso.
Zum Beispiel. Oder es gäbe ein bestimmter Teil von mir, der so geprägt ist. Ja. Und übrigens, diese Einstellung, egal aus welchem Grund wir anders geworden sind, ja, oder Geschichte. Also Geschichte und so weiter, das kann man natürlich alles nachlesen, aber bitte nicht im Gespräch, in Verhandlung, auch in diesem Abendessen, den Wissen sozusagen zeigen, weil da kann man also durch sozusagen falschen Narrativ den Menschen eher verärgern, als ihm darüber erfreuen, dass man sich damit beschäftigt hat.
Das stimmt.
Das weiß man. Dann neigt man auch dazu, dann schon anfangen zu ein bisschen missionieren, sage ich mal, in Gänsefüßchen und eigene Position zu treffen. Also das ist wirklich ein totaler Glatteis.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, wenn man dann so guckt, die Deutschen mögen das so gerne. Wir reden über zwei Dinge. Wir kennen jemanden 2 Minuten und wir fangen an, über Politik zu reden. Also was mir aufgefallen ist, dass das ja hier in Russland, wie das hier geht und das ja Putin und was. Und wo man sagt, Leute, also wenn ich das so beobachte, denke ich immer, mein Gott, ja. Es ist ja schön, dass wir eine Diskussions- oder Streitkultur in diesem Land haben und dass wir natürlich die Freiheit haben, hier über jeden, ob unsere Kanzlerin oder jemand anders, beliebig drüber herzuziehen, zu reden oder eine Meinung zu haben. Aber in einem anderen Land dahin zu kommen, und bevor man überhaupt weiß, wie der andere heißt und wo der herkommt und überhaupt, und außerdem geht es uns auch nichts an, darüber zu urteilen, weil das ist es ja, dann zu sagen, also mir ist aufgefallen, dass das hier, oder hier dieses komische amerikanische Wahlsystem, wie geht das überhaupt, das ist doch alles Katastrophe.
Oder Waffen, warum, wieso, weshalb,
also diese anklagende Ding, oder warum ist keine Krankenversicherung in den USA, wo die Leute sich zu Recht, wie ich finde, auch auf den Schlips getreten fühlen, dass wir mit unserer Besserwisserei dann, mit unserem Heiligschein, so, weil bei uns ist ja alles toll, die Leute da überbügeln. Und wenn der mir davon erzählen will, wie in diesem Land, was er wählt oder warum, wie er das politische System sieht oder was auch immer, oder was über unser Land wissen will, dann würde er mich schon fragen. Ja? Dann muss ich dann nicht. Also es gibt ja dieses berühmte, man redet nicht über Religion und Politik. Und das ist auch ehrlich gesagt so.
Richtig. Besser. Außerdem, in dem Moment, wo man über irgendwas redet, lässt man den anderen nicht reden. Ja. Ja, und das ist wirklich, was hilft. Also wirklich ganz, ganz genau zuhören. Und auch dieses Zuhören ist ja auch verknüpft mit Beobachtung. Das ist einfach ein gewisser Energiemanagement, ja, dass man also einfach, wenn man schon sowieso wenig Zeit hat, diese Zeit dann einfach dafür nutzt, um zuzuhören, um zu beobachten und nicht zu bewerten, um eigene Position vielleicht nochmal zu hinterfragen, auch flexibler reagieren zu können. Das kann man am besten dann, wenn andere spricht.
Ja, das ist auch eine Empfehlung von mir, die ich den Leuten immer gebe, auch natürlich in nationalen Verhandlungen oder überhaupt in jeder Verhandlung, zu zweit, zu dritt zu kommen, damit einer Protokoll führt, einer beobachtet, einer die Verhandlung für den Moment führt und dann auch sich der eine mal zurückziehen kann, der beobachtet, der andere kann vielleicht die Verhandlung fortführen an der Stelle. Manchmal sind ja Leute auch miteinander verkeilt von den Meinungspositionen, richtig, da brauchst du eine Pause, um das aufzulösen, aber auch dieser Punkt, selber mal beobachten zu können, ohne reden zu müssen.
Genau.
Zuzugucken, was passiert da, hier sind die Reaktionen, wann wird, weil du kannst das ja lesen, wenn du ein bisschen Übung hast, kannst du ja sehen, das ist ein sensibles Thema, der verändert seine Haltung, die tuscheln miteinander oder du merkst, dass die Gruppe unruhig wird. Das sind alles so Sachen oder plötzlich wechseln sie das Thema, das fällt dir nicht auf, wenn du manchmal selbst sprichst.
Richtig.
Fällt dir aber auf, wenn du zuguckst.
Genau, das passiert auch sehr oft in Verhandlungen, das hast du auch angesprochen, dass die Menschen Blickkontakt, also sozusagen die Verhandlungsgruppe,
ja,
außer einem, der spricht, also Gespräch führt zwischen zwei Verhandlungsführern und die andere Seite guckt weg oder ja, schweigt und so weiter. Und da ist es auch ganz einfach, dass die nicht gerade reden von meiner Gruppe, auch die beobachten bzw. durch Blickkontakt auch aktivieren. Ja. Und auch in dem Moment, wo man die nicht zum Reden gebracht hat, weil da einfach andere Dynamiken in der anderen Gruppe ist, trotzdem man hat sich für die gewonnen oder sogar einer wird sozusagen mal vielleicht, also man muss davon ausgehen, dass die Menschen, die auch nicht reden, trotzdem unterschiedliche Unterziele haben. Also Buchhalter auf anderer Seite tickt einfach anders als Vertriebsmann auf ja, anderer Seite oder ja, Jurist. Ja. Das geht ihnen auch nicht anders. Und man soll einfach nicht unterschätzen, also auch wenn sie alle anderen wirken, schweigen, zum Papieren gucken.
Passiert ja was.
Passiert was.
Ja.
Und die muss man auch durch Blickkontakt aktivieren und das macht am besten derjenige, der nicht gerade redet, von meiner Gruppe. Und das gehört auch auf jeden Fall, also dieses Rollenchecken, dieses ein bisschen wie diese Setting dann besprechen für die Vorbereitung einer Verhandlung. Und übrigens, besonders, das glaube ich für alle Verhandlungen, ich weiß nicht, wie ist deine Erfahrung, ist es ganz, ganz wichtig, wenn Verhandlung vorbeigelaufen, so eigentlich ein Meeting vorbei ist.
Ja.
Es ist ganz wichtig, nicht nur irgendwelche Minutes da durch die Gegend zu schicken, sondern sich nochmal zusammenzusetzen und das Ganze nochmal zu reflektieren.
Mhm. Also dieses Vorbereiten, Verhandeln, Reflektieren.
Und dieses Reflektieren, dieses Nachbereiten, das ist auch Vorbereitung für die nächste Verhandlung.
Absolut. Ja. Das, was habe ich gelernt und was muss ich vielleicht besser machen? Wenn jetzt jemand das hört und sagt, oh Mensch, ich habe eine wichtige internationale Verhandlung oder ich weiß, wir werden als Team öfter internationale Themen haben. Das können ja auch normale Meetings sein mit Kunden. Also es müssen ja nicht immer große Friedensverhandlungen sein, sondern ganz normale Themen.
Die sind auch wichtig, ja.
Wie kann man dich da einbinden? Das ist ja eins deiner Angebote. Können die Leute dich buchen? Was können sie dann erwarten? Machst du mit den Trainings? Ich weiß, du fährst mit, wenn jemand das möchte, aber was bietest du noch an? Können die Leute eine Schulung machen oder was?
Richtig. Also vielen Dank für diesen Zuwurf. Also im reellen Leben werde ich oft bestellt, wo also richtig ein unlösbares schon Konflikt gibt, wo Verhandlung in Sackgasse ist.
Ja.
Ja? Also es ist sehr oft, dass ich dann schon wie Feuermann komme, Feuerwehrfrau komme und erstmal mit Konfliktlösung anfange. Das kann man natürlich auch mit Kulturdimensionen auch wunderbar machen. Dann wäre zum Beispiel erste Empfehlung von mir, also bei Vorbereitung der nächsten Verhandlung, die territorial neutral zu setzen, ja, also nicht im jeweiligen Ort, jeweiligen Land,
sondern
im neutralen Ort. Das gehört dann zu diesem Framing, ja.
Ja.
Natürlich, gerne kann man mich buchen, und tatsächlich ist es so, es ist besser, die Zeit für die Vorbereitung, das kann man auch eben diesen Vorbereitungsmeeting, diesen, sage ich mal, Input, dieser interkulturelle Input einbauen. Natürlich Prävention, es ist viel, viel besser, auch im Sinne von Zeit- und Geldersparnis, als einfach zu sagen, ach mein Gott, die sind doch alle modern und alle sind so Kosmopoliten und es wird schon gut gehen. Und einfach diese Potenzial von Konflikt durch kulturelle Missverständnis einfach zu unterschätzen. Und das passiert sehr, sehr, sehr oft mit eben nicht in deinen Lieblingsverhandlung deutsche Japaner oder Amerikaner, Chinesen. Das passiert sehr oft gerade zwischen Kulturen, wo man meint, die sind ähnlich. Wieso sollen wir bitte interkulturellen Trainer bestellen, wenn wir mit Holländern verhandeln? Ja? Wir kennen uns doch alle, wir sprechen alle Sprachen, wir sind doch, ja, Franzosen, deutsch-französisches Paar, also ein sehr schönes Beispiel, ja. Ich doch nicht, ich verbringe doch immer Ferien auf Côte d'Azur, wieso soll ich jetzt mir erklären, wie ich mit Franzosen verhandle? Und ich gehe auch hier permanent französisch essen, oh mein Gott, ist doch alles ähnlich und gleich und überhaupt wunderbar.
Wir sind ja und alles dann, Europäer.
Genau, wir sind doch alle Europäer, sehr guter Punkt, genau. Und die in Brüssel, die können nicht nur miteinander, deswegen geht immer schief, ja. Aber das liegt nicht daran, dass wir ganz verschieden sind. Und dann, zugegeben, kleinere kulturelle Unterschiede machen noch mehr Schäden in, also sagen, Konfliktpotenzial und führen zum Sackgassen in Verhandlungen, eben dadurch, dass man einfach nicht sofort auf die Idee kommt, da ist nicht dieser Mensch jetzt, der stur schaltet, sondern es ist einfach durch seine kulturelle Prägung ganz anderes ist, ja.
Und für ihn vielleicht ganz schwierig. So, und jetzt, wenn jemand dich jetzt erreichen will, wie macht er das am einfachsten?
Also, meine Website ist übrigens auch ein Blog, www.interkulturell mit zwei L, also deutsche Schreibweise, Punkt, ganz wichtig, EU. Ich bin eine überzeugte Europäerin und die Welt ist wunderbar und die Verhandlungen, das ist wirklich das allerschönste Teil von interkulturellen Kompetenz in der Praxis.
Wunderbar. Irina, vielen Dank, dass du heute in unserer Sendung bist ja noch hier und warst. Und für die Hörer, danke fürs Zuhören, wie immer. Wir freuen uns auf Feedback. Wer uns in iTunes noch nicht bewertet hat, möge das bitte tun. Wer den Podcast gut findet und kennt jemand, der ihn noch nicht kennt, empfiehlt uns weiter. Vielen Dank fürs Hören und wie immer, nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.